BR Heimat. Habe die Ehre.
Servus und grüß Gott beieinander, sagt die Edith Schuhwalter. Und ich habe gleich mal eine Frage. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal eine echte Knecherlsulz gegessen? Ich muss sagen, für mich gehört das fast zu den vergessenen Gerichten meiner Kindheit. Weil wenn es besonders heiß war, dann hat es das früher tatsächlich öfter gegeben. Und jetzt ist manchmal nur beim Metzger oder im Biergarten, aber die BR-Heimatexpertin für alte bayerische Gerichte, die Sabine Zellhuber, der erinnert uns heute dran, wie man es selber macht. Und da sage ich gleich mal herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass wir wieder bei uns sind.
Edith, grüß dich, freut mich, dass ich kommen dürfen hab wieder.
Alle freuen sich, wenn Sabine da ist. Wir reden ja heute übers Essen und Trinken an die heißen Tage, aber wir reden auch darüber, welche Gerüche und Geräusche die Sabine heute noch an die glücklichsten Sommertage ihrer Kindheit erinnern. Gestern Vormittag, genau um 10.24 Uhr, da war die Sommersonnenwende. Da hat der astronomische Sommer angefangen, aber die erste sommerliche Hitzewelle, die ist ja schon letzte Woche losgegangen. Wir sind immer noch mittendrin und es geht immer noch tagelang so weiter. Sabine, sei ehrlich, magst du es, wenn es heiß ist?
Wenn ich einen Kühler und Pigeon.
Das ist, wenn man einen kühlen Raum hat, das sagt gar nicht jeder.
Mhm. Nein, das muss verheerend sein. Also ich bin nicht gut geeicht für die Hitze, sage ich mal. Wir haben kühlere Tage lieber.
Und du warst ja jetzt letzte Nacht schon zu Minger herum, hast du ja schon übernachtet, da ist ja nichts passiert auf dem Herweg. Also ich bin ja eh schon kein Stadtmensch, aber wenn es so heiß ist, da bin ich besonders froh, dass ich auf dem Land lebe, muss ich sagen. Weil da wird es über Nacht einfach, kühlt es richtig ab. Wie war deine Nacht?
Also Gott sei Dank haben wir eine Klimaanlage gehabt im Hotel, die haben wir auch gebraucht, gell? Weil es war, du steigst da aus vom Zug, ich muss dazu sagen, ich fahre ja in Mühldorf weggert, ich fahre bis Mühldorf und da waren wir im Auto drinnen und da hat das Autothermometer angezeigt, 38 Grad.
Ja, brutal.
Unterm Fahren. Also brutal. Dann haben wir schon gesagt, um Gottes Willen und jetzt auf Minger fahren. Mhm. Aber wir haben uns dann schon so Wegerl gefunden, also der Augustiner Burggarten war schön.
Ja, gell? Da sind halt die großen alten Bäume, die wo kühlen.
Genau.
Und von unten, es war der letzte Woche noch richtig kränkt da bei uns im Süden, da verdunstet ja auch das Wasser und da kühlen, da lässt es aushalten.
Ja, das war schön, gell?
Und es heißt ja, an die heißen Tage soll man, also ihr werdet bestimmt bloß ein Wasser drungen haben im Biergarten, also soll man besonders viel Wasser trinken.
Aus dem Maßkrug.
Aber jetzt, wenn ein bisschen was drin ist in den nackerten Wasser, dann trinkt man es natürlich schon leichter. Was tust denn du am liebsten rein?
Also erstens bin ich ein leidenschaftlicher Leitungswassertrinker, das muss ich sagen, weil ja das Leitungswasser bei uns extrem gut überwacht ist.
Ja, genau.
Brauche ich jetzt nicht, da schleppe ich jetzt bei der Hitze keine Flaschen,
ja,
sage ich mal. Was ich ganz gern mag, das ist einfach ein Spritzer Fruchtsaft. Und jetzt haben ja die Beerenfrüchte da, gell, die Johannisbeeren oder der Holunderblütensirup ist gemacht worden.
Holunderblütensirup ist ein gutes Stichwort. Also bei uns ist es so, dass man schon fast schauen muss, dass man noch Blüte findet.
Die
so
Schatten, die Schattensträucher, da findest du noch einen, aber die wirkliche Zeit geht am Ende zu von den Holunderblüten.
Aber du machst schon alle ja Heuersirup, gell?
Ich mache einen Heuersirup, das bietet sich an und genau.
Und dann tut man, also ich mag es am liebsten, mit einem eiskalten Wasser aufgeschüttet. Ah, das ist
unbedingt,
einfach.
Unbedingt, genau.
Tust du, also ich habe ein Rezept, da kommt ein Haufen Zitronensäure auch noch rein.
Zitronensäure kommt bei mir auch ein bisschen rein, aber was bei mir vorwiegend auch dazu kommt, sind ja grundsätzlich schon Zitronen.
Ja, Zitronenscheiben.
Die tue ich in ganz dünne Scheiben, aber das ist halt wegen der Haltbarkeit da einfach, gell? Wie man es in Marmelade eintut. Genau, ein bisschen Zitronensäure. Schadet nicht, sagen wir mal, das tut halt die Haltbarkeit aus sich schirmen noch.
Du hast das du eigentlich heiß abfüllen? Also ich habe schon von Leuten gehört, ja, die dann aufkochen auf 80 Grad, dass alles
du kannst
pasteurisiert
das,
ist. Ich tue ihn einfach kalt
du abfüllen. Kannst ihn kalt und kannst ihn heiß. Wenn du natürlich kalt abfällst, da darfst du Zitronensäure unbedingt rein tun und vielleicht und unbedingt kühl lagern.
Ja.
Wenn du natürlich heiß abfällst, haben bestimmte Stoffe wieder zerstört. Aber von der Hitze, aber du kannst ihn halt dann besser sterilisieren.
Ich lasse einfach die Blüten fünf Tage schwimmen.
Genau.
Und du hast alle Tage einmal untertauchen, dass nichts umbleibt.
Ja, dann tue ich es regelrecht auswinden mit den Zitronen,
genau,
dass alles rausgeht.
Genau.
Und dann abfällen.
Und dann durch den Apfel und da heißt es immer im Rezept, hält im Kühlschrank 4 bis 6 Wochen. Also wir trinken jetzt noch die letzte Flasche vom letzten Jahr, weil der neue muss erst noch ziehen.
Du, ja, wollte ich gerade sagen, du, wir haben ein Jahr danach haben wir einen Sirup noch. Mhm. Weil du musst sagen, es ist ja ein Haufen Zucker drin. Da.
Ja,
und Zucker macht ja auch haltbar. Mhm. Genau.
Also jetzt haben wir gesagt, ein Saft von Johannisbeeren, die sind ja jetzt auch reif.
Genau, Johannisbeersaft.
Oder eben Heuersirup.
Der Kirschsaft. Mhm. Kirschsaft vor allen Dingen von den Weichseln.
Ja.
Mei, ich liebe ihn, es ist so mühsam, die kleinen Kirscherl da brücken, aber es sind halt einfach mega. Die haben nicht ganz so süß und das macht halt auch frisch, gell.
Und tust du die dann dampfentsaften oder wie machst du das?
Die tue ich, also einen Fruchtsaft, tue ich dampfentsaften.
Dass man nicht alles die Kern raus da braucht, gell?
Genau, wobei ich allerdings sagen muss, ein Gelee für Marmelade oder so, das tue ich nicht dampfen. Da nehme ich nicht den dampfentsafteten her, sondern das tue ich durch die Flotte Lotte, dass ich das Fruchtmark wirklich schön habe.
Also, dass die Kern zurückbleiben praktisch,
ja,
und dann
genau.
Das Fruchtmark genau. Verwenden.
Genau, das nehme ich da her.
Also ich muss sagen, das Sommergetränk meiner Kindheit, das war immer ein Pfefferminztee. Da hat wirklich an die heißen Tagen, wir haben einen Pfefferminz, hat meine Mama im Garten gehabt, und da hat es eine große Schüssel, war das aber so eine Emailschüssel, wo außen schon so ein bisschen abgesprungen war. Da hat es den Tee rein da, und der ist in den Keller reingekommen und einen Schöpflöffel rein. Und dann hat man da beim Vorbeigehen hat man da immer ein bisschen trinken können.
Ja, total. Pfefferminze, die Minze weiß man ja, der Pfefferminz, dass das kühlt. Und es ist ja auch so, ich bin ja Krankenschwester beruflich auch, dass vor allen Dingen ja, auf Palliativ, dass die Patienten, die recht geschwitzt haben oder so, die sind bei uns mit Pfefferminztee gewaschen worden.
Ah.
Also der Pfefferminztee kühlt nicht nur von innen, sondern wenn man jetzt zum Beispiel recht, ich meine, die Wechseljahre, die Frauen, die sowieso schwitzen, jetzt noch die Hitz oder die Sportler, dann ist das eine ganz gute Lösung. Ein Handtuch im Pfefferminztee zum Beispiel eintauchen und sie so ein bisschen in den Nacken legen und sie wieder abputzen damit.
Ein guter Tipp.
Ja, also das erfrischt enorm.
Und also jetzt haben wir gesagt, was man ins Wasser nicht machen kann oder was man aus dem Wasser machen kann. Nein, ist mir nur eingefallen, natürlich ein Buttermilch, ist ja, hat mir ja bis heute.
Mei, da bin ich beim Einkaufen bin, wenn es jetzt so heiß ist, dann nehme ich in dem gekühlten Geschäft aus der Kühlung schon auf der Buttermilch mit, die wo im Auto dann schon trinke.
Ja, das ist so erfrischend.
Einmalig.
Also ich kann es zwar nicht erklären, warum es so erfrischend ist, aber ich weiß, das hilft.
Ja, Buttermilch ist ganz was Gutes. Mei, und dann kannst du ja auch ein bisschen gemixte Früchte mit rein tun. Dann
mögst du
Kinder auch lieber, weil Kinder haben ein bisschen Probleme mit der Buttermilch. Manche oder Fall Marmeladen mit reinmixen. Und dann hat man so eine Fruchtbuttermilli. Wobei ich auch sagen muss, was ich auch enorm liebe, ist einfach grundsätzlich eine kalte Milli.
Und früher weiß ich, hat es eine gesteckelte Milch gegeben.
Ja, genau. Das ist
habe ich nie mehr getrunken. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was es genau war.
Nein, das ist auch gar nicht ein Getränk, Edith. Das ist, die hat man früher, hat man die Milli praktisch in den kalten Gang im Flitz.
Im Flitz, ja genau,
im Flitz,
haben wir uns auch gesagt.
Da war ein Kastel und da hast du hinkommen können, wo der Wald, gell, da war es extrem kalt da drinnen, von den Steinböden her und so. Und da ist immer eine Tonschüssel gestanden und da ist Milli drin gewesen. Und die ist 2-3 Tage stehen geblieben. Manchmal hat man von der alten noch was rein, da, dass man die Milchsäurebakterien schon gehabt hat, hat man noch mit gleich mit eingerührt. Und dann ist die stehen lassen worden und das war schlichtweg wie ein Naturjoghurt.
Ach, ein Joghurt war das?
Das war
eigentlich
eher so von der Konsistenz her ein Joghurt.
Aber in meiner Erinnerung, also als Kind, ich habe es nicht mehr. Also das war weil man, ganz sauer hat das.
Ja, geschmeckt. Weil Kinder eine saure Milch. Darum sage ich ja auch bei der Buttermilch, die Kinder ihren Geschmacksknospen haben ja anders, wie die unseren.
Ja, je süßer, desto besser war natürlich immer.
Zum Teil oder ja, bestimmte Geschmacksstoffe, die haben halt da intensiver gewirkt. Aber die älteren Leute zum Beispiel, die lieben heute noch die gesteckelte Milch, weil es eher eine Erinnerung ist.
Ja, genau.
Das war frisch, das war gut. Oder meine Tante sagt, jetzt mehr die gesteckelte Milch. Gell? Und du musst sagen, damals, bevor der Herr Linde so gut war und hat die Kühlgeräte erfunden, gell, hast ja du selten was Kaltes gehabt. Da haben wir halt, die haben so halt die Erdkeller gehabt, da wo es drin war. Oder meine Oma, weiß ich, die war die Speise so groß wie die Stumm. War eiskalt
Familie gehabt,
auf
oder?
Der Nordseite, weil das war auch ein Hof, eine Sache. Da haben halt auch Leute da gewesen. Und da hat sogar noch im Keller so ein ganz schwer, wie ein Tier, so groß, 2 auf 1 Meter, ein bisschen kleiner vielleicht, ein ganz schwere Holztier gehabt, am Baum liegert, die hast du aufmachen müssen und da hast du über eine Stirnwolke können. Mhm. Und da unten war das ein reiner Erdkeller.
Mhm. Aber da hat es dich,
gefroren.
Ja, ja, ja.
Okay? Und da hat Oma ihre Sachen unten gehabt.
Mhm.
Und
dann, das war wie aus dem Kühlschrank praktisch.
Weiß ich noch als Kind. Und irgendwann tatsächlich hat Oma auf einmal da drinnen so einen seltsamen Strom, Kühlschrank haben sie gesagt, gell?
Okay.
Drin stehen gehabt. Und nachher, da ist dann der Erdkeller nicht mehr so viel, dann hat es halt kürzere Wege gehabt, sagen wir es einmal so.
Genau. Bequemer war es, aber es hat einen Strom gebraucht.
Genau. Es hat einen Strom
gebraucht. Der Erdkeller hat, ist und CO2-neutral, der Meinung.
Der Erdkeller, ich darf den gleich mindestens so gut schätzen, ob mehr Platz war. Okay.
Und was war da dann sonst drin? Was hat man da alles drunten gehabt?
Mei, da war zum Beispiel, da hat es zum Teil auch Fleisch unten gehabt. Oder bestimmte Sachen, die gekühlt werden müssen, die wo direkt am Baum abgelegt worden sind. Da ist ja kein Ungeziefer gar nicht drin gewesen. Da war auch aber Kartoffeln unten oder über den Winter die Äpfel. Weil was halt natürlich auch im Erdkeller war, so wie er im Sommer vor der Hitze geschützt hat oder im Winter vor der Kälte geschützt.
Ja, genau, war frostfrei.
Das war ein Vorratsraum, unter anderem und ein Kühlerraum.
Aha, Wahnsinn. Also toll.
Ja, Erdkeller ist...
Also ich kenne tatsächlich eine Familie, die haben bis heute einen Erdkeller und es gibt auch Leute, die bauen jetzt extra Erdkeller, weil sie das noch wissen, wie das früher eigentlich toll war. Und ich habe mal mit einem Profi Apfelanbauer geredet und die haben natürlich ein aufwendiges Kühlsystem. Und dann habe ich gesagt, ja, früher haben wir es halt in den Erdkeller tun. Und haben gesagt, das war noch besser.
Ja.
Weil da die Luftfeuchtigkeit genau optimal ist.
Genau, gleichmäßig klimatisiert, gell.
Habe die Ehre, heute wieder mit der Sabine Zellhuber, unserer Expertin für alte bayerische Gerichte und Getränke natürlich, Sabine. Jetzt, wo es so heiß ist, wir haben ja schon geredet über Heuerschorle, was man machen kann, oder ein bisschen Saft von den sauren Johannisbeeren mit ins Wasser mit dazu. Was war denn eigentlich das Getränk deiner Kindheit, wo du sagst, ach, das, wenn ich bloß rieche, dann ist schon wieder Sommer in meiner Erinnerung.
Das ist ganz was Rotes gewesen.
Was Rotes?
Ganz was Rotes.
Aber nicht Johannisbeeren, sonst hättest du es
gesagt. Nicht Johannisbeeren, sondern das war der Lindenblütentee.
Ach, der Lindenblütentee.
Der Lindenblütentee, der kalt angesetzt worden ist, schon in der Früh. Und dann dahin gekocht worden ist, so lang, bis er ganz rot war. Und dann ist das angeseiert worden und dann hat man sie einfach, wie du schon sagst, aus dem Degel mit dem Schöpfleffi oder gleich mit dem Glasl eingetaucht, hat man sie den kalt ausgeseiert worden.
Ist der auch so erfrischend? Ich bei Lindenblütentee denke ich eher an einen heißen, wenn man eine Grippe hat, dass man schwitzen kann.
Nein, das ist schon auch ein kalter, also der gehört für mich zu den Eisteesorten schon dazu. Der ist sehr geschmackig.
Und wie lange darfst du den kalt ansetzen?
Den musst du kalt ansetzen, praktisch, den gierst du nicht heiß auf, sondern du tust das Kraut, die Lindenblüten, ins Wasser rein und lässt ihn schon langsam aufkochen und dann köchelst du ihn so lang leicht dahin, bis er rot ist. Und dann kommen so richtig die Geschmacksstoffe raus.
Also nicht bloß übergießen und ziehen lassen.
Nein, genau, nicht heiß aufgießen, sondern kalt ansetzen und aufkochen lassen und dann dahin köcheln lassen, bis er die rote Farbe erreicht hat. So kupferrot wird der und das ist schon auch was Gutes.
Und wir haben ja gesagt, wir reden auch über Geräusche, die dich an deine Kindheit erinnern. Jetzt schauen wir mal, ob die dieses Geräusch an was erinnern. Ui, so laut wollte es gar nicht. Denkst du jetzt an irgendwas?
Ja, da denke ich dran, dass ich gestern gestochen worden bin. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich heute auf unserer Terrasse sitze, da ist die Linde daneben und die bliert ja jetzt komplett. Gell? Und da sucht und tut und andere denken sich wahrscheinlich, da gehe ich rein, da feide ich. Und ich genieße das in vollen Zügen, weil ich mich so freue, dass die Insekten einfach einen Anlaufpunkt haben.
Und beim Linerbaum, also in unserem Dorf gibt es also eine Dorflinde direkt.
Ja.
Mei, das ist ja Wahnsinn. Also, und wie der riecht.
Ja, brutal. Ja. Da, wenn du auf die Nacht im Bett liegst und hast das Fenster auf, Das ist ja fast schon so, wie nicht so intensiv wie Teuerstauern. Die riecht noch intensiver. Aber unten neben Lindenbaum oder unterm Lindenbaum heißt es so wie, gell?
Ja, genau.
Das wird wahrscheinlich auch so sein, da hat man sich ja geküsst, gell?
Ja, der Baum der Liebenden, die Linde.
Genau, der Marienbaum. Und früher haben ja die sogar die Äste so ein bisschen bung waren. Da hat es ja die dreistöckigen Tanzböden gegeben.
Ja, drum in Franken habe ich da mal eine gesehen.
Genau.
Eine Tanzlinde in Limmersdorf, sehr berühmt.
Ja, genau, die Tanzlinde.
Aber hat es das bei euch in Niederbayern auch gegeben?
Ich weiß es nicht.
Aus Erzählungen.
Ja, aus Erzählungen weiß ich das, dass das Tanzen am Lindenbaum mal weh.
Und weil, wenn man mit den Liebenden sagt, man ja, das ist wegen die Bladel. Ja. Weil ein Lindenbladel, wenn man anschaut, hat ja so eine Herzform.
Genau.
Und aber du weißt noch viel besseres Herzerl in der Natur, du hast was mitgebracht, gell?
Ja,
was
da vor dir liegt. Genau. Und zwar ist das schönste Herzerl für mich, ist das, das auch schon so um einen Muttertag gibt. Und ich früher mit den Kindern immer gesammelt habe, wenn ich eine Kräuterwanderung gemacht habe. Das ist unser Hirtentäschelkraut. Gell?
Ein Unkraut, sagt jetzt jeder
ein
Bauer.
Unkraut,
aber Beikraut,
ein Beikraut, sagt man mir. Genau. Und das sind ja die Samenträger, sind ja lauter kleine Herzchen, die man übrigens super als Topping hernehmen kann. Die haben nämlich so einen Kohlgeschmack. Manche sagen Blumenkohl, ich sage so grundsätzlich einen Kohlgeschmack. Mhm. Und ich finde, das macht sie immer so schön, wenn die Herzerl da irgendwo über dem Essen haben, gell? Über
in die Salate. Oder
wo das ist. Genau, in die Salate. Aha. Oder man kann auch über das Gemüse mit rein tun. Gell? Und ich sage über die Kinder, die essen das dann viel lieber, wenn irgend so ein.
Was Besonderes dabei
ist. So ein Schlankerl dabei ist. Fürs Auge. Man kocht ja auch fürs Auge.
Ja, absolut. Gell? Das Lustige ist, ich meine ja immer. Hoppala, Entschuldigung. Das muss ich noch sagen. Ich meine ja immer, ich kenne die Pflanzen so gut. Und da, wo du gesagt hast, der Hirtentäschel, ob ich das kenne, habe ich gesagt, ja, freilich kenne ich das Hirtentäschel. Aber da steht in der Literatur immer, dass dreieckige Samenbehältnisse hat. Das ist falsch.
Das ist falsch.
Jetzt habe ich es gesehen bei dir. Hans. Eindeutige
das Herz. Eindeutige. Und das muss ich auch noch sagen, der Volksname vom Hirtentäschelkraut, das ist Bezorchal. Und Bezorchal hat man die Kinder einen Tee gemacht, wenn sie halt noch Bettnässer waren. Das in der alten Literatur hat man die Beinamen ja immer gehabt und schon hat man gewusst, für was es gehört.
Jawohl. Bayern duftet, kann man sagen, zurzeit. Und zwar nach Lindenblüten. Jetzt sind es gerade die Sommerlinden, die blühen. Und vorhin hat Sabine gesagt, wenn es die Bienen hört, wie die summen in den Lindenbaum, das erinnert jetzt einfach an ihre Kindheit, weil, glaube ich, dein Opa hat ja auch Bienen gehabt, gell?
Mein Opa hat auch Impen gehabt.
Impen sagt man bei Niederbayern.
Impen sagt man bei uns, genau. Also der Imp, die Impen, wobei eine einzelne Biene ist ein Imp. Aber ein Volk ist auch ein Imp. Aber alles miteinander oder mehrere haben dann die Impen.
Aber das finde ich jetzt komisch, der Imp. Aber es sind ja die weiblichen Bienen, die wo den Honig sammeln, oder?
Ja, wurscht. Ist wurscht, das ist alles, genau.
Die
männlichen werden halt ein wenig mitzogen.
Ja, sind wir nett.
Sind wir nett, ja. Bis zum Herbst, noch müssen wir weiter.
Ja, genau, dann haben sie gar keinen Wert mehr. Bei den Bienen wohlgemerkt.
Ja, bei den Bienen genau. Wohlgemerkt, genau.
Und wann eigentlich die Zeit, wo es den ersten Honig gegeben hat?
Den ersten Honig, den hat es ja im Frühjahr gegeben, den Blütenhonig. Gell? Und da fällt mir gerade das ein, weil wir vom Lindenblüthee geredet haben. Da hat Oma immer den frischen Honig schon mit eingerührt. Und ich glaube, das ist das ganz gute Geschmack dann auch noch mitgewinnt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, da ist der frische Honig dann eingerührt worden und dann haben wir den Tee gegessen. Ansonsten, im Mai, glaube ich, ist das erste Schleudern gewesen, sowas. Und dann war es natürlich so, geschleudert hat der Opa, da haben wir auch nicht so hin dürfen. Gell, da hat es gestaubt, da haben wir weg, weil da Hickern sind, gerade hat es geheißen. Gell. Und, oder der Nageln-Ding, wenn es mehrere haben. Gell.
Ja, von
einer
Biene hickt,
mehrere der Nageln.
Muss man sie in Acht nehmen.
Genau, aber für uns war natürlich das Schöne, wenn wir danach die Waben auszuzeln dürfen.
Ja, das glaube ich.
Ganz poppig haben wir gewinnt, tagelang, glaube ich.
Und ich habe gelesen, dass in Bayern anscheinend irgendwo den Brauch gegeben hat, wenn auf einem Hof der Bauer gestorben ist, dann ist der Sohn oder der älteste Knecht ist als erstes einmal zum Bienenstand hingegangen und dann hat er angelopft und hat gesagt, Imp, der Vater ist gestorben, jetzt bin ich für einen da.
Genau, das habe ich auch schon gehört. Ja, das habe ich auch schon gehört.
Aber also hat es das bei euch in Rottal auch gegeben?
Es ist ja da, glaube ich, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also das habe ich noch nicht. Ich weiß vom Belesen, dass das gegeben hat, gell, wer da so gewesen sei. Aber im Halten, ich habe da jetzt mit dem Hofer Ruppberg geredet, mit einem Bekannten von meinem Bruder, der ganz in Bayern schon ganz ein hochgestellter Imker ist. Und der hat auch gesagt, ja, das war so. Und die Imkerei, das ist ja nicht gerade so, dass die Waben jetzt voll werden und so weiter, sondern das ist ja eine Philosophie, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Und da ist halt auf jeden Hof, hat der auch gesagt, hat einer mitlaufen dürfen mit dem Vater oder mit dem, der wo sich halt gekümmert hat um die Impen. Und dem ist das Wissen übertragen worden. Das war nicht breit gefächert und das muss auch brutal gehütet gewesen sein. Da hat es dann geheißen, wenn es das Wissen wolltest, als Außenstehender, da kommst du schon drauf. Gell? Das ist auch gehütet worden. Also das ist und ich habe mich mit dem ein paar Stunden unterhalten, netterweise hat er sich da Zeit genommen. Und es ist ja sagenhaft, was er so ein Zeidler, hat man ja sonst gesagt, was er so ein Imker für ein Wissen hat. Und er haben muss auch.
Ja, gell? Das ist ja die Zeit praktisch.
Genau, also, und was die Zeit aufbringt.
Kann man sich gleich eine Stunde Zeit nehmen, bis er das beantwortet
hat. Da darfst du
ein
paar Zeit herrichten. Genau.
Also heute sind sie zum Glück nicht mehr so wählerisch, wem sie was sagen. Aber da merkt man immer, dass es das doch komplizierter ist, wenn man es sich vorgestellt hat.
Ja, und so war es ja auch früher mit den Rezepten. Das ist ja auf dem Haus gehütet worden. Gell? Und so war es mit viel Wissen, so nach dem Motto, mei, da musst du ja selber drauf kommen.
Und das Bienenhaus, da haben ja nicht bloß die Bienen drin gewohnt, das hat ja noch eine ganz andere Funktion gehabt, als du mir schon.
Genau, also das weiß ich sogar vom Opa noch und von der Nachbarschaft. Im Bienenhaus sind auch oft Sachen versteckt worden, weil da ist ja keiner zugegangen. Und ich weiß, bei Nachbarn, da habe ich einmal mit meiner Freundin gespielt und dann haben wir auch hinten zum Bühnenhaus gekommen. Da denken wir, da liegen lauter Flasche unten drin. Gell? Und dabei war das natürlich auch die Zeit. Die haben da irgendwie einen Hollerlikör, einen Heuerblütenlikör angesetzt und der hat in der Flasche geirrt. Da hat es zischt, einen Sekt, einen Hollerblütensekt, genau. Und das hat eine Zeit gedauert und das hat auch ein wenig warm sein dürfen. Also der hat nicht kühl gelagert werden müssen. Und den hat der Lenz Albi unter das Bühnenhaus reingelegt, damit Kinder nicht den Alkohol erwischen.
Da war er sicher.
Aber wir haben einen rausgekagelt.
Ja, und nachher?
Ja, wenn man gezischt hat, gell, beim Aufmachen, war das schon eine Sensation, das haben wir auch nicht gekannt, gell, aber uns hat er nicht so geschmeckt.
Ah, das ist gut. Ja. Der ist ja dann, ist ja der Zucker praktisch zu Alkohol
vergoren,
da ist er eher ein bisschen säuerlich.
Ja, genau. Nein, das war das unser nicht. Wir haben lieber den gesüßten Tee gehabt. Gell.
Aber grundsätzlich haben ja Bienen- und Websenstiche auch zum Sommer gehört, immer schon, gell?
Absolut, unbedingt.
Und bei dir hat er gestern auch schon angefangen,
bei mir hat er gestern zugeschlagen, der Sommer, genau. Mein rechter Unterarm ist ein wenig geschwollen. Aber auch das gehört dazu. Und es ist ja heute sogar in der Wissenschaft so, das weiß ich jetzt von der Medizin her, dass mit Bienengift ja ganz viel geforscht wird auch, gell?
Also da haben aber bei dir war es mehr ein Webs, jetzt hast du gesagt.
Bei mir wird es ein Webs gewesen sein.
Ja, wie ist es eigentlich passiert? Also normal kommt mir ja kein Sommer durch, ohne dass an irgendwas.
Ja, dass man wo einsteigt oder so, gell. Du, ich habe unwissend hab ich einen Wasserschlauch, ich wollte noch schnell gießen, bevor ich auf Minger fahre, gell. Und habe da in eine alte Gießkanne mir gedacht, die schwabe ich auch noch aus und spritze rein. Und dabei hat sich in der Blechgießkanne, in der alten, hat sich ein Webs eingenässt. Genau. Und den habe ich.
Und du hast sein Volk zerstört. Und
ich habe auf alle Fälle aufgewühlt.
Oh ja.
Aber du, mein Lieber, die haben gleich so gekommen, gell?
Die verteidigt natürlich einer.
Absolut, ja, brutal. Ich sage das gleich. Du, mein Lieber, da wirst du laufen. Und der hat sich gerade hingesetzt. Da werden sie ein Hirnbatzel geben, gell? Und man denkt, wie gieser war nicht gesehen. Du, erst danach habe ich gemerkt, Zapperalot. Das ist mehrer.
Und jetzt brauchen wir natürlich wieder deinen Tipp, was man da hin tut von der Naturmedizin. Welche Kräuter, dass das nicht so aufgeschmückt?
Also was angeblich, was sehr gut ist, das ist einmal ein Zwiebelscheim. Okay. Das zirkt das scheinbar ein wenig. Und was aber bei Insektenstichen auch sehr gut sein sollte, das ist der Spitzwegerich. Spitzwegerich, Blattl, nein, auffüllen einfach.
Ach so,
ein bisschen anrieben, anwurzeln und dann drauflegen. Der Spitzwegerich ist gut gegen Bienenstiche.
Ich kann mich erinnern, wo ich klar war. Also wir haben einen Jackersapfelbaum gehabt im Garten. Und wenn die reif waren, da bin ich ja jetzt so in einer Biene oder in einem Webs gestiegen.
Haben bei runtergefallen wahrscheinlich.
Vorfuss natürlich.
Als Eglau, ja.
Und da ist dann aber ein Salz nass gemacht worden.
Ja.
Und draufgelegt. Ich weiß nicht, was für einen Sinn gehabt hat,
du,
aber
die Kühlung
das ist aber
wahrscheinlich auch. Das ist ja alles zum Kühlen dann, gell? Also und alles einfach. kühlen Waschlappen drüber und genau aus dem aus. Und natürlich, was wichtig ist, meine Allergien. Wir hätten auch Bienen, aber meine Tochter ist allergisch gegen Bienengift.
Dann ist es gefährlich.
Genau, ja. Mhm. Ich hätte jetzt einmal eben da einen Rupert angeboten, ob er nicht jemanden weiß, der einen Bienenstock bei uns einstellen darf. Wir haben einen riesen Garten. Auch nicht uneigennützig wegen der Befruchtung von den Obstbäumen und so. Aber er hat gesagt, erstens fliegen die 3 Kilometer, okay, wenn da einer ist. Und das mag fast keiner mehr da, weil der wirklich jedes Wochenende zu seinen Bienen muss. Und wenn der 3 so Dinger hat, dann geht ein Tag dahin.
Wo der bloß umeinander fahren
muss. Ja, genau. Und nachschauen und sich um die Bienen kümmern und Königin überwachen und frag mich nicht. Also Respekt vor alle. Also da braucht man nimmer jammern, wenn ein richtig guter Honig ein Geld kostet.
Ja, da ist ein Haufen Arbeit.
Weil das ist gerade
zu kostendeckend. Halt.
Ein bisschen kostendeckend und ein bisschen ein Schlankerl für einen Imker, was die für uns tun.
Muss man schon sagen. Wobei ich jetzt natürlich als Naturfrau sagen muss, die Wildbienen sind ja für die Bestäubung mindestens genauso wichtig
absolut
wie die Hausbienen.
Ja, unbedingt,
Und um die müssen wir uns natürlich auch kümmern, wenn wir wollen, dass alles bestäubt wird.
Ja, und man darf nicht jammern oder sonst was die Nester runterhauen, wenn es nicht gerade am Kinderspielplatz sind, sage ich jetzt einmal, ist eh klar, da muss man es nicht provozieren, sondern man muss wirklich noch dankbar sein.
Ja, Websens haben wir auch tatsächlich zum Teil Bestäubungsweg und Fliegen. Alle weißen Blüten werden von den Fliegen bestäubt.
Alles.
Wir denken hauptsächlich halt immer an
die wilde Möhre, da geht rein gerade Fliegen hin, gell?
Genau.
Und nein, man muss dankbar sein, um jetzt fliegt es darum, was man sagt.
Ja, genau.
Gell? Und nicht jammern.
Genau, und wenn es uns auch keine Freude macht, das ist ja mittlerweile, das hat sich wirklich geändert.
Ja.
Also die Einstellung zu Insekten, gell, das ist viel positiver geworden.
Viel positiver.
Ja, früher hat es Schmetterling geben, Bienen und Ungeziefer.
Genau.
Das waren die 3 Insektenarten.
Ja, du, es ist sogar so, das habe ich gelesen einmal, dass wenn du heute eine Biene erschlagst, ohne triftigen Grund der Selbstverteidigung, sage ich jetzt einmal, dass du da bis 600 Euro Strafe zahlen kannst, wenn du da rechte sagst.
Ach so.
Okay. Ja, das ist, musst du mal.
Ja, grundlos.
Haben wir den Hoppasser.
Eigentlich richtig.
Eigentlich richtig, ja.
Der Duft der Lindenblüten, das Summen von den Bienen, das sind Gerüche und Geräusche, die Sabine Zellhuber, unsere Expertin für alte bayerische Gerichte, bis heute an die glücklichsten Stunden ihrer Kindheit erinnern. Und die waren immer bei Oma und Opa, gell, Sabine?
Nicht am Morgen, genau.
Und du hast ja gerade schon erzählt, der Opa hat ja auch Bienen gehabt. Genau. Und da haben wir natürlich jetzt schon vom Honig geredet. Aber es war ja nicht bloß der Honig wichtig. Früher war ja das Wachs auch ganz wichtig bei den Bienen.
Das Wachs ist ganz wichtig gewesen. Das Wachs ist ganz wichtig gewesen, zum einen, weil sie einfach Kerzen draus gemacht haben. Okay? Und damals war ich eine Mesnerin, und das weiß ich noch, die hat auch Kerzen gezogen, okay, für die Kirche, weil was hätte die Kirche da ohne das Wachs? Da war es finster gewesen. Okay? Da war es ja auch so früher, dass die Lehnbauern oder die Kirchen, die haben nicht gerade einen Grund angeben müssen, sondern auch wie viele Impen, sprich wie viele Völker das sie gehabt haben. Für das haben ja die auch Pacht zahlen müssen, beziehungsweise bei den Kirchen dann ein Wachs abgeben, dass die Kerzen ziehen haben können, weil sonst hätten die kein Licht nicht gehabt, der Kirche.
Aber dann hat es immer eine Bienenwachskerze in der Kirche gegeben. Das muss ja ein Duft gewesen sein.
Wahnsinn, das muss so toll gewesen sein. Ich weiß, die erste Zeit Weihnachten hat es bei uns immer Bienenwachskerzen, bis das Elektrische gekommen ist, mei, dass du nicht anbrennst, gell? In diesem Sinne. Beim ersten Mal ist bei uns jetzt schon so, da ich immer bin bei der Bescherung Bienenwachskerzen hin, aber dann brennt es halt auch elektrisch mit den Kindern. Gell?
Aber dass der Duft der Kindheit einmal nur mal da ist. Gell?
Ja,
das ist
und
wichtig.
Da ist der Sommerduft eigentlich, wenn du ehrlich bist, am Heiligabend auch noch da.
Okay? Genau.
Oh, das berührt mich jetzt direkt. Und da hat der Opa aufgepasst. Ich weiß, einmal war er mir voll davon. Okay? Und dann hat er schon geschrien, Kinder, schreit, macht ein Gaudi. Die Oma gleich, hat gleich gewusst, was ist, ein Blechkiwi und draufgehaut. Weil wenn der Erfolg abhaut und machst da recht ein Gaudi, dann fliegt das am Baum rein und dann bleibt es hängen und dann hat es der Opa wieder.
Also Gaudi im Sinn von Lärm in dem
Lärm,
Fall.
Lärm, genau. Eine richtige Mitten.
Ja, Mitten, genau.
Eine richtige Mitten.
Ein schönes Wort, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Mitten macht er. Ja,
ich kann mich erinnern, das habe ich ein einziges Mal erlebt, da waren wir auf dem Balkon und auf einmal hört es,
ja, Wahnsinn.
Also wir haben nicht gesehen, was ist.
Ja.
Und wir haben alle geschaut, ja, was
ist das? Hubschrauber kommt, gell?
Ja, also.
Ehrlich, ja.
Und dann ist ein ganzer Schwarm Bienen drüber.
Ja.
Und also natürlich weg, also wir haben natürlich dann nicht mehr gefunden.
Ja.
Und also das ist richtig eindrucksvoll, was die für einen Ton zusammenbringen.
Ja, ja.
Und hat es auch geklappt damals?
Ja, die haben gleich am Baum drinnen gewesen. Mhm.
Und hat es ja, aber wieder
da
eingefangen.
Da haben wir ja Blechkiwi, der hat es ausgemacht, glaube ich. Mhm.
Und wie halten wir die dann wieder eingefangen?
Wie ich frage mich, das weiß ich fein nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, weil die haben ja wie eine Traube, dass der da einen Sack drüber da hat. Das, da haben wir mir gehen müssen.
Ja, da stehen wir schon.
Kinder
ja.
Alle rein. Mhm. Das tut der Oma und der Opa jetzt. Und der Opa hat ja seinen Schutzgewand gehabt. Was heißt, damals hat der keinen Anzug nicht gehabt. Der hat halt seinen Helm aufgehört, seinen Hut. Mhm. Und dann hat er natürlich seine Pfeife gehabt.
Genau.
Das hat mich auch, das hat mich voll imponiert. Gell? Mhm. Und da hat auch jeder seine eigene Mischung gehabt, hat der Rupert auch von Zeit. Mhm. Da waren es ganz enger die Bauern oder die Binnenbesitzer. Mhm. Da hat auch jeder seine Mischung gehabt, wo er sich denkt, oh, ja, bei mir hilft das ein bisschen. Mhm,
das
und das war auch eine Philosophie. Wie bringe ich meinen Rauch zusammen?
Mhm.
Gell? Genau, und was ich noch sagen wollte, was ich jetzt auch für wichtig finde, das ist, dass der Honig die Wirkstoffe ab 40 Grad nicht mehr hat. Mhm. Also der hat nicht in heißen Tee einen Honig ein, sondern erst, wenn er abgekühlt ist, wenn er Lauwurm ist.
Mhm. Und das ist ja so, wie man da leidt, wie man sagt.
Ja, wie sie so an der Leid, wie man trinken kann.
Beim Trinken, angenehm ist,
genau.
Das ist dann die Temperatur, wo man
das wird dann die Temperatur sein, da wo man dann erst einen Honig eintut. Weil viele, weißt du, die tun einen Teebeutel raus oder angießen und dann geben wir gleich einen Honig ein. Der Honig ist nur noch zum Süßen.
Ja.
Und ich weiß auch damals, ich meine, Süße sowieso, gell, hat er damals zum Bohren noch hergenommen, einen Honig. Weil die haben einen Kot, gell.
Ich weiß, dass wir im Lebkuchen gemacht worden sind.
Nur Honig.
Nein, bei uns nicht. Bei uns hat es extra einen Kunsthonig gegeben, weil das war wirklich
das war natürlich
zu wertvoll. Wir haben jetzt aber keine Bienen gehabt.
Ja, genau. Ja, bei der Oma, da wird's, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß halt von Butter, dass sie Butter verkauft hat und Margarine gekauft hat, weil was von der war.
Ja, gell? Weil man ein Bargeld
hat. Ja, und ich weiß schon, der Opa hat schon einen Honig gehabt. Aber ich kann mich an Kunsthonig nicht erinnern, aber das war schon so eine Sache, da wo man ein Geschäft draus gemacht hat. Auch selber hast du einen Honig, hast da ja verkauft, in Anführungszeichen.
Ja, da hat halt ein Bargeld.
Und Hälfte Geld hast du einen Kunsthonig gekauft. Das mag schon sein, ja.
Du, und wenn der Honig, der kristallisiert ja oft.
Ja.
Und wenn man möchte, dass wieder flüssig werden, dann kann man ja auch in ein Wasserbad rein.
Aber
das darf dann auch nicht so heiß sein.
Nur lauwarm. Okay, lieber aufs Fensterbrett oder Zunge stellen. Genau. Oder davor zusammenessen.
Davor zusammenessen ist noch schade. Wir wollen ja in der nach 11 auch noch mal weiterreden, Sabine.
Ja.
Über die Sachen, die wo jetzt bei der Hitze besonders gut schmecken.
Genau.
Also ich weiß ja, dass du immer gern einen Erdäpfelkäse machst. Das darf ich dir natürlich dann auch bitten, dass du uns das kurz erklärst.
Ja, der wir bayernweit jetzt praktisch verbreiten, nicht bloß Niederbayern.
Essig-Nel, kann ich mich erinnern, das ist natürlich einmal was Gutes. Und warum eigentlich die sauren Sachen so besonders gut sind, wenn es wirklich so heiß ist, wie es jetzt momentan gerade ist. Und das Highlight in der nächsten Stunde, ich muss echt jetzt schon sagen, Sabine erklärt uns, wie man eine echte Knäherlsulz macht. Knäherlsulz, also für mich ein vergessener Klassiker meiner Kindheit, muss ich direkt zugeben.
Ja, ich habe es bei mir im Handy eine da, meine Mama und was weiß ich, wie, ja, Knäherlsulz, Tante, du, ich sag's dir, ich habe 6 Schüsseln gemacht, gell? Alle waren fort, wir haben noch eine gehabt, habe ich mir gedacht, naja, wenn sie sich eine Freude haben, du, das haben die auf einem Putzwand, nur all die Leute, gell? Ich habe es richtig schön verteilt und ich habe denen eine mega Freude gemacht.
Und zum Glück hast du es vorher noch fotografiert,
der
schöne Knäherlsulz.
Ja.
Und wenn Sie auch sehen wollen, wie schön, dass ein Knäherlsulz ausschauen kann, dann kann ich Ihnen nur unsere Internetseiten empfehlen, br-heimat.de. Da haben wir nämlich die Bilder und auch das vollständige Rezept von der Knäherlsulz von der Sabine Zellhuber.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Die Edith Schowalter sagt herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Und heute geht es ja um alles, was besonders gut schmeckt, wenn es besonders heiß ist. Und das ist ja momentan. Die Sabine Zellhuber ist unser Gast und zwischen 10 und 11 hat sie uns schon gesagt, wie sie den Holunderblütensirup macht. Und dass man den auch kalt abfüllen kann, muss man nicht unbedingt heiß machen. Und gleich geht's bei unserer Expertin für alte bayerische Gerichte um ein Essen, was bei manchen schon fast in Vergessenheit geraten ist. Die Knäherlsulz. Wenn es richtig heiß ist, dann schmeckt was Saures richtig gut. Und die Sabine Zellhuber hat gesagt, der Essiggeruch, das ist für dich bis heute der Geruch des Sommers deiner Kindheit.
Unbedingt. Also der Essiggeruch in der Küche,
oder im Essen oder so, der ist ja, es ist ja ganz viel im Sommer mit Essig gemacht worden und das hat auch seinen Grund gehabt, gell? Das, ob man jetzt krank war und wieder gesund wird oder so, der Essig in der Sommerhitze weckt einfach die Lebensgeister.
Mhm. Okay. Du hast ja vorher geredet vom Pfefferminz abreiben.
Genau.
Mit Essig abreiben.
Ist ähnlich. Uh-huh. Essig, saure Tonia, die hat man ja sonst gerade Umschläge machen, wenn es so heiß ist oder ein Fußbad rein oder so. Okay. Mhm. Das macht frisch und der Essig, der erfrischt ja nicht bloß von innen, sondern auch von außen.
Mhm.
Okay. Der fördert Durchblutung zum Beispiel.
Und dadurch kühlt man ja dann ab praktisch. Doch.
Genau, mhm. Ja, genau. Mhm. Der macht was. Der
was habt ihr für einen Essig gehabt daheim in deiner Kindheit?
Also in meiner Kindheit hat es einen Weinessig gegeben und ich nehme nur einen Weinessig her. Mhm. Aber es gibt Leute, die einen Essig gesehen auch zum Kochen hernehmen. Und gar nicht so wenig. Und da haben wir natürlich wieder bei der Erinnerung, wenn heute jemand von der Oma oder von der Mama einen Kartoffelsalat mit Essig gesinnt gekriegt hat, dann wärst du mit dem Weinessig Kartoffelsalat nicht so locker können. Ich finde das immer, ehrlich gesagt, persönlich schlimm, mhm. Gell? Mhm. Aber es ist so, weil ich nehme ihn halt gerade zum Putzen und den mhm. Kalken her.
Aber der ist schon stark verdünnt worden, die Essig.
Natürlich, ja, mhm. Ja, ja, ja. Der wird ja als Nahrungsmittel auch ganz stark verdünnt.
Mhm. Also ich kann mich erinnern, meine Oma hat eine Essig gesenzt, das war der Essig.
Ja, der Essig.
Und das Öl war meistens ein Sonnenblumenöl.
Ja.
Und die Essig Essenz ist so lange verdünnt worden, bis es halt gegangen ist.
Genau, bis man es ja nicht mehr hat, genau. Mhm. Genau.
Aber es ist halt ein Apfelessig hätten wir selber auch machen können, oder?
Ein Apfelessig habe ich auch einmal selber angesetzt. Mhm. Aber mei, dann Kinder einen Tag gewinnen und hast du nicht mehr so Zeit gehabt. Mhm. Aber da ist gar nichts dabei. Wir haben praktisch einen Apfelsaft gepresst und haben einen Most angesetzt. Mhm. Gell? Und in dem Most, den habe ich dann einmal stehen lassen, gerade so ein Tierhall drüber, dass nichts reinfällt. Und dann hat sich eine Essigmutter gebildet nach Wochen. Es dauert schon 4-6 Wochen, musst du schon Geduld haben. Mhm. Gell? Mhm. Und das ist interessant, weil da schwimmt dann so eine Qualle da oben drauf.
Ja,
gell?
Schaut ein bisschen eigenartig
ja,
aus. Gell?
Aber ich finde das so toll, wenn sie das dann so fermentiert, gell? Mhm. Und man dann eigentlich schon wieder ganz ein anderes Produkt hat. Mhm. Und ich meine, nichts ist so gesund wie das, dem keine Chemie beigefügt worden
ja,
ist.
Ja, genau.
Mhm. Und irgendwie kann man das schon mit Stolz erfüllen, wenn man das selber gemacht hat.
Ja, absolut. Das sieht man ja mit viel so. Mehr Andacht, wie
genau.
Was
ja,
auf Flaschen auftrat.
Und ja, zum Beispiel der Apfelessig ist ja mit Abstand der gesündeste Essig, den es gibt. Gell? Der hat ja so viel, das ist auch beim selber gemachten, so viele probiotische Bakterien. Mhm. Und ich kann mich schon erinnern, dass früher und ich habe es auch mal lang praktiziert, dass man einen Schuss Apfelessig ins Wasser rein tut. Das ist auch mega erfrischend.
Beim Trinken einfach.
Beim Trinken, ja, ins Trinkwasser. Ist mega erfrischend, ist gut für die Verdauung, hat unwahrscheinlich viel Pektin, was gesund ist, Enzyme, Mineralstoffe. Also ist wirklich ein gesundes Getränk.
Mhm.
Okay.
Genau, und erfrischt natürlich wieder auch einen heißen Tag.
Erfrischt auch wieder einen heißen Tag.
Ein, mit Essig, der Klassiker in der bayerischen Küche ist natürlich der Wurstsalat.
Der Wurstsalat, genau.
Kategorie geht schnell.
Geht schnell, der Wurstsalat. Oder früher war es ja auch so, da wenn ich jetzt Nudeln gemacht worden habe, das ist ein Essen gewesen, eine saure Nudeln.
Aha.
Bessi-Null, hat man da gesagt. Okay, es hat diese Wurst gegeben, das war der Wurstsalat.
Aha.
Dann, ich kann mich erinnern, ich bin einmal zu einer Freundin gekommen, da ist der Bub von der Arbeit gekommen, der ist Lehrling gewesen, und dann hat der eine riesen Schüssel mit Tomaten da gehabt und ein Essig stand drüber, wie man zu uns gesagt hat. Was da war, ist im Sommer ein Essig drüber gekommen, also Essigsauce, okay? Marinade.
Dämmerheizung.
Dämmerheizung.
Genau. Essigstand, interessant.
Genau, mhm. Ja. Aber dann hat es auch einen Gurkensalat zu der Mehlspeise gegeben. Im Sommer hat es ja auch unter anderem viel Mehlspeise gegeben.
Mhm.
Und auch da war es ja so, dass die dann oft sauer kombiniert worden ist.
Ach, ja, gell? Das Dampfnull. Muss nicht sein, gell?
Nein. Mehlspeise. Mhm. Nein, Dampfnull, wie gesagt, ist ja früher erstens mal viel weniger Zucker drin gewesen. Mhm. Und dann war das so neutral wie eine Kartoffel.
Und
oder
dann
wie
hast du alles essen
hast
können.
Du zu süß und zu sauer essen können. Mhm. Und was natürlich auch der Wahnsinn ist, ein Essignil.
Ja, Essignil ist schon was Gutes.
Ah, liebe ich extrem. Diese Wurst, der saure Pressag. Der
ja,
Salat haben
genau.
Wir eh schon gehabt. Mhm. Mei und sogar der Jesus schon her hat einen Schwamm mit Essig gekriegt.
Ja.
Da ist er wegen dass vielleicht Lebensgeister noch mit gekommen sind.
Ja, da hat mein Mann immer gesagt, er hat immer gemeint, dass sie ihn da quälen wollten. Aber in Wirklichkeit ist im Nahen Osten bis heute, das habe ich irgendwann einmal gelesen, ist das eigentlich ein Erfrischungsgetränk. Ja. Der war Würzessig.
Ja,
da hat man Sachen rein, das gut schmeckt und dass man einfach mit wenig Flüssigkeit, weil Wasser war ja immer Mangelware, dass man mit wenig Flüssigkeit viel Erfrischung
gekriegt hat. Mei, und der Klassiker, der Brothering?
Mei, der Brothering, natürlich. Okay. Ich habe mich auch nie mit als Kind.
Hast du nicht gemeint?
Nein,
ich habe schon gemeint. Und dann haben wir natürlich bei der Knieheilsalz.
Ja, also Knieheilsalz, das ist jetzt nicht Kategorie geht schnell. Da muss man stundenlang in der Küche stehen und bei der Grenzen
Das muss ich jetzt gleich widersprechen, weil sonst macht es schon wieder keiner. Okay? Weil es schnell gehen muss, das ist gar nicht so schlimm.
Nein, man muss.
Aber man muss sich der Sache widmen.
Genau.
Genau.
Und, dann ist was Besonderes.
Genau.
Und dann schätzt man es ja
auch mehr. Und was auch ist, man macht da mehrere und dann hat man es ewig lang im Kühlschrank und kann alle wieder eingelangen.
Wie lange kann man die aufheben?
Also, wir haben es jetzt einmal eine Woche im Kühlschrank gehabt.
Okay.
Mhm. Ja.
Dann kann man
ich hab da
alle
so
Tage ein bisschen Brotzeit machen.
Gefäße, wo ein Deckel drauf ist, da ist ein wenig ein Vakuum da drin. Die haben wir in den Kühlschrank und haben einen Teller nach dem anderen. Und wieder, wenn wir Menge haben, haben wir wieder einen raus. Mhm. Aber ja, die letzten habe ich hergeschenkt, gell, weil jetzt alle gleich so gelangerig werden.
Ja, das ist wirklich.
Und ich wollte ja noch die Freude lassen.
Ja, das ist Sabine.
Genau.
So ist Sabine. Wenn Sie vor 11 noch nicht zugehört haben, da habe ich es schon mal gesagt, also für alle, die es wirklich selber nachkochen wollen, Sie müssen nicht mitschreiben, wenn es Sabine jetzt dann gleich erklärt. Wir haben alles auf der Internetseite unter br-heimat.de und auch wirklich schöne Fotos von deiner schönen Süd, Sabine. 11.20 Uhr ist jetzt, wir haben Montagvormittag und durch Bayern schwappt eine Hitzewelle. Und was schmeckt da besser wie was Saures? Und darum haben wir zur Sabine Zellhuber, unserer Expertin für die alten bayerischen Gerichte, gesagt, meine Sabine, kannst du uns nicht einmal ein Knecherlsalz machen? Und da hat sie Sabine natürlich nicht lange bitten lassen. Und sie verrat uns jetzt, auf was bei der Knecherlsalz ankommt, was wir alles brauchen. Also es ist jetzt nicht ein Gericht, wo wir sagen, na ja, 20 nach 11 bis Mittag schaffen wir es, gell Sabine?
Nein, definitiv nicht.
Also, wann muss die Planung beginnen für die Knieheilsalz?
Die Planung muss definitiv am Vortag beginnen. Okay. Wenn nicht sogar zwei Tage davor.
Mhm.
Das heißt nicht, dass jetzt mordsmächtig verjobert ist, aber das braucht halt ein wenig.
Mhm.
Und zwar fährt man zum Metzger und dann kauft man ein, erstens einmal ein Fleisch, das man dann schon in der Salz haben möchte. Also wir nehmen ein Wammerl, weil ein Schwatten da ist. Man kann aber auch ein Schulterstückerl nehmen. Auch wenn es mager ist, das macht nichts. Aber was man dann zum Sulzen braucht, die sind dann Teile wie zum Beispiel Pfirsal, die werden auch beim Metzger schon, hört sich jetzt wieder für manche brutaler, in Scheiben geschnitten. Passt, gell?
Ja.
Und ein Oberschl vielleicht, ein Gnohan, ein Gruspi, wie man bei uns sagt.
Ja, gell? Gruspi sagt man.
Ein Gruspi. Genau, Sachen, die halt dann gelieren.
Mhm.
Möglichst viel. Ich tue meistens noch Oberschl rein oder ein Schmanzl. Gell? Und wie gesagt, zwei Pfirsal. Aber das steht im Rezept.
Ja.
Und dann setze ich das kalt an, weil ich möchte ja, dass ich das richtig auskoche. Und jetzt habe ich unseren Haushaltstipp für
heute. Ja, bitte.
Alles, was die Form behalten und nicht auslaugen soll, kommt in die kochende Flüssigkeit.
Ah.
Alles, was man auskochen möchte oder weich werden soll, kommt in die kalte Flüssigkeit.
Mhm.
Also da möchte man richtig auskochen, wie bei der Hühnersuppe. Die möchte man halt sulzen und darum werden wir das kalt ansetzen. Ich tue erst nur das Fleisch und Salz rein, dann lasse ich das einmal ganz langsam aufkochen. Nach einer Stunde ungefähr kommen die restlichen Gewürze rein, wie Lorbeerblättel, Pfeffer, vielleicht noch mehr Salz. Wer möchte, kann eine Gemüsebrühe dazu tun. Es gibt Leute, die mögen Piment rein, die mögen dann Wacholder rein. Die Rezepte sind vielfältig, hat natürlich auch wieder mit der Erinnerung zu tun.
Ja, wie ist es davor mal gegeben
hat. Ich halte es eher mager, weil ich weiß, da man hat auch mit wenig gut gemacht. Gell? Und dann kommt der Lauch dazu, zwei Gelbwürm, vielleicht hat man noch einen Sellerie oder eine Petersilwurzel, was man halt in der Suppe so reintut. Und jetzt ist das Wichtigste, dass das wirklich insgesamt 2,5 bis 3 Stunden, gern auch geschlossen, so dahin köchelt.
Mhm.
Gell, dass sie das Gelierende praktisch richtig ausgekocht. Anschließend, wenn die Zeit vorbei ist, dann tue ich es auf Zeiten, dann tue ich das alles absieben, dass ich nur noch die Brühe da habe. Die tue ich in einen Topf rein und stelle es auf Zeiten. Das klingt, wenn ich es am Ufer auf Zeiten schiebe oder in Speis stelle und schaue ich mir einen anderen Tag erst an. Das andere tue ich das Fleisch oben, die Fierserlscheiben, da wo noch ein bisschen Fleisch drinnen ist, die tue ich auf Zeiten im Ganzen und das andere tue ich ein bisschen schon in Stücke schneiden. Aha. Wie es danach haben möchte, weil ich mich ja nicht in der Salz da umeinander fuchteln. Das ist ja wichtig. Gell?
So alles, ja schön,
was noch an die Knochen hängt zum Beispiel. Und man kann auch die Schwarte essen. Das ist halt natürlich immer ein bisschen Geschmackssache.
Mhm.
Genau, das tue ich dann auf Zeiten. Den Rest kriegt der Hund. Gell? Und dann am anderen Tag, wenn die Salz abgekühlt ist oder die Suppe, sagen wir mal, dann kann ich zum einen oben das Fett aber tun.
Ja.
Das kann ich abschöpfen, das kann ich aber auch wieder zum Kochen hernehmen. Muss ich dazu sagen, das muss man nicht wegwerfen. Das tut man in ein Becherlei. Und wenn ich Bratkartoffeln mache, dann ist das Schweinsfett wieder gut zum Hernehmen.
Schweineschmalz hat man früher.
Genau.
Ist jetzt nicht das gesündeste Fett, aber
du,
schmeckt
aber
das schon gut.
Gibt schlechter nicht. Gibt schlechter nicht. Und man kann Schihosen machen. Und dann mache ich den Sulztest. Okay? Habe ich jetzt genug gelierende Teile drin hat gehabt, dann kann das sein, dass das schon so schwappelt, dass das schon genug geliert. Soll das nicht der Fall sein, dann kann ich vom Metzger, also nicht, bitte nicht ein Gelatineblatt oder sowas rein tun, da gibt es Sülzhilfen bei den Metzger, kann ich noch ein bisschen was rein tun oder ich koche es ein.
Das ist ein Pulver oder was?
Das ist also ein Pulver. Genau,
Sulzhilfe. Aber wir haben gesagt, wir machen es ohne Backerl aufreißen.
Genau, also wir tun so viel rein, dass
also es von selber. Also es schwappelt nicht richtig, was machen wir dann?
Genau, dann kann ich die Suppen regelrecht einkochen noch.
Aha. Also reduzieren, wie der
reduzieren, sagt der Kochheit, genau. Und dann,
so lange, bis es schwappelt.
Bis es schwappelt dann im Kalten. Aber das merke ich dann, ob es bloß noch ein bisschen feucht oder ob es weit feucht. Okay, das ist halt dann auch eine Erfahrungssache.
Aber wenn es wieder flüssig ist, dann sieht man ja erst da einmal gar nichts. Gell?
Nein,
dann
das wieder ist abkühlen. Dann flüssig.
Ja,
genau.
Okay.
Als nächstes tue ich dann in mehrere Teller oder Schüssel oder Teller mit einem Deckel oder was ich halt persönlich zur Verfügung habe. Oder aber auch in eine schöne lange Form, dass ich Scheiben aber schneiden kann.
Eine Terrine?
Zum Beispiel eine Sulzterrine. Oder ich habe, wie gesagt, so schöne, lange, alte Formen, natürlich alt, ist eh klar, weil Retro ist ja mein Thema. Und tue die schön kalt ausspülen und dann vielleicht ein bisschen minimaler Öl rein, damit die danach schön rausgehen. Kann es aber auch danach, wenn ich es auszukippen möchte, ein bisschen erwärmen. Dann wird es ja außen wieder, muss jetzt nicht sein. Und dann tue ich das Fleisch schön rein, das Bandal, also das Knäherl, tue ich irgendwie mitten rein.
Ja.
Da komme ich auch noch dazu, was für eine Erinnerung, dass ich da habe. Und dann kommt Oma drauf, zum Beispiel ein halbes Ohr oder ein paar Ohrscheimen, verkochte Ohr. Dann hat man früher so einen Essiggurkenfächer auf wie da.
Ja.
Gell? Das hat man irgendwie, oder man kann es auch so schneiden. Manche haben einen Paprika, dann ganz modern, wenn es eine Paprika gegeben hat bei uns, dann mehr haben sie das auf wie da. Aber was auch draufkommt, ist zum Beispiel die gelbe Röhm, wo drin war. Schneidet man sie auf wie und man macht manchmal ein wenig ein Muster auch, gell? Und ein bisschen Petersilie-Streisel. Da wiederum ist der Krause der schönste.
Ja, gell? Natürlich, der macht am meisten.
Genau. Ja. Und dann tut man ganz vorsichtig erst einmal ein bisschen was in den Teller rein, von der Sülze, von der
flüssigen
dann.
Also genau. Ein bisschen warm machen,
bis die muss man ein bisschen warm machen. Dann schütten wir es rein vorsichtig, so dass die Sülze dann mit das Fleisch bedeckt ist und die Verzierung. Und dann tut man es im Kühlschrank. Manche mengen dann, und am anderen Tag ist die fest.
Ja,
okay, oder also vielleicht schon noch ein paar,
Tag, gell, sind wir ehrlich.
Ja, oder vielleicht schon noch ein paar Stunden. Es kommt immer darauf an, wann ich anfange, in der Früh oder auf die Nacht.
Ja, schon. Ja, um 5 Uhr wollen wir jetzt auch nicht gleich anfangen.
Nein.
Obwohl das in der Küche manchmal die angenehmste Zeit ist bei der Jahreszeit,
ja,
wenn
genau.
Es so heiß ist.
Ja, genau. Oder man tut es auf die Nacht und am anderen Tag.
Aber früher ist es, muss man ja am Holzherd gekocht haben, oder?
Ja.
Bei der größten Hitze hat man
Mei, aber Salz, wobei man dazu sagen muss, ganz früher, bevor es ja keine Kühlgeräte gegeben hat, waren die Sulzen wahrscheinlich noch nicht so die Sommergerichte, weil Geschlacht ist ja nicht im Hausummer geworden.
Ja, das
genau,
stimmt.
Geschlacht ist ja nicht ein.
Genau. Aber heutzutage ist wirklich das ein klassisches Sommergericht.
Absolut, ja. Ach, und das liebt man. Und dann muss man ja die Sauce muss man ja noch abschmecken. Und das ist ganz wichtig. Lasst euch da nicht irreführen. Da kehren dann mindestens, bei wenn man so 5-6 Teller macht, 6 Esslöffel Essig ein. Ich rede da vom Weinessig. Das schmeckt man ab und der Essiggeschmack ist ganz intensiv und man denkt sich, oh, jetzt habe ich es verhaut, jetzt habe ich 2 Essig drin, dann wird es noch mehr ein Löffel von ihr.
Echt?
Ja, weil beim Abkühlen der Essig brutal an der Intensität verliert.
Ach, interessant.
Ja, der lässt sich da, also dann kann es gleich zwingend sein, auch, sollte das passieren, kann man ja nachher noch Salz, Pfeffer, Essig, kann man noch aufzusetzen.
Oben drauf kann man auch noch ein
bisschen drauf.
Aber wenn man es ideal machen möchte, dann erwischt man es natürlich in der. Mir ist schon aufgefallen, ich mache manchmal einen Linsensalat im Sommer.
Ja.
Und wenn die Linsen noch heiß sind,
ja.
Ich habe aber gemeint, der verdunstet der Essig, weil ich habe immer das Gefühl, es wird genau wie du sagst, oh, jetzt habe ich aber zu viel Essig drin, ja, noch schmeckt man gar nicht mehr.
Ja, genau.
Jetzt tue ich ihn gleich mal erst.
Sachen, die mit Essig gemacht werden, die sind warm, wenn man es warm anmacht, genau. Und für mich war halt das dann auch die Erinnerung. Der Opa, der hat immer so ein kleines Messer gehabt, gell? Und das war ja früher so, da hast du alles runtergefisselt. Gell? Und der, wenn die Knie halt so jetzt, und dann hat er von dem Bandal da, gell? Da hat er eine Kreide und die Knochenhaut ist auch noch runtergefisselt worden, und da hat er wegen jedem Millimeter Stickerl oder so wieder das Mai rein. Da. Und ich, ja, das erinnert mich so, und darum muss auch das Knie rein. Und genau so haben jetzt die Leute, mein Gono oder meine Mama, haben das auch so gegessen. Die hat, was das war? Mei,
so
die hat mich
früher,
unter dem Essen angerufen.
Mei,
weil es so eine schöne Erinnerung war dann. Okay. Und das hat einfach was.
Und das sind einfach die tollen Sachen, wenn bei deinen Rezepten, das ist wie eine Zeitreise.
Ja, und das soll es auch sein, weil ich sage den Spruch immer wieder, was man nicht kennenlernt, das wird man nicht vermissen. Und ich finde, man soll da nicht bloß Hamburger und das Zeug alles vermissen. Das ist unsere Tradition. Okay?
Genau.
Das gehört einfach zu unserer Tradition. Das ist traditionelles Essen. Und wenn man das mal kennengelernt hat, und das sind gute Sachen, toll abgeschmeckt für unsere Gemüter, sage ich einmal. Okay?
Genau.
Und dann hat man es kennengelernt und es schmeckt einem und man freut sich, wenn man es später wieder kriegt.
Genau, und es ist ein Essen, was nicht bloß satt macht, sondern glücklich. Die Sommer bei der Oma, die gehören zu den glücklichsten Kindheitserinnerungen von unserer Expertin für alte bayerische Gerichte, von der Sabine Zellhuber. Und wir haben vorher schon die Lindenblüten, Duft haben wir schon geredet darüber, wie die das erinnert. Und natürlich das Geräusch von den Bienen. Und Sabine, jetzt habe ich ein Geräusch. Da bin ich gespannt, ob das auch eine Erinnerung weckt bei dir. Also Wasserplatschen. Und was hört man jetzt? Erkennst du das noch?
Das Waschbrettl.
Ja! Gell? Hat deine Oma noch ein Waschbrettl gehabt?
Tatsächlich, ich sage das, und das ist jetzt, das bewegt mich jetzt direkt ganz tief, weil bei meiner Oma auf der Kreta ist so ein ganz langer, gar nicht tiefer Tisch gestanden und das war der Waschtisch. Da ist alles gewaschen worden. Da ist natürlich auch ein Radio bürstelt worden und sie eine Sache, wobei das Kaudige eher am Brunnen und hinter ihr war leider Brunnen und da sehe ich sie jetzt direkt, wie es da steht mit ihren Schürzen, barfuß, mir natürlich auch, wie immer im Sommer, gell, auf der Kreta stehe und wie es da gerade bürstelt.
Und dann du strahlst, aber für deine Oma wird es nicht so schön gewesen sein.
Mit Sicherheit war das anstrengend. Gell? Und dann haben wir wieder bei den Düften, da rieche ich jetzt direkt Kernsorfer. Da ist ja alles mit der Kernsorfer gemacht worden. Gell?
Und hat man nicht irgendwie was dazu, das gut riecht bei der Wasch? War eigentlich nicht üblich, oder? Also wenn es sauber war, war schon ein Haufen
Wunder. Das war damals nicht so wichtig. Die war sauber, das hat gelangt. Gell? Der Jürgen Dreck war herausend bei den Hosen. Ich sehe es jetzt Hosenbürsteln gerade, von Oppert Hosen. Genau. Und so, mein Tag, hat es ja dann schon Tricks auch gegeben, mit Potasche und was. Aber das hat ja dann eher zum Teil in die Waschhäuser stattgefunden. Oder dann große Wäsche, da hat der Kessel angeheizt werden müssen.
Also ich weiß, zum Teil sind auch Frauen ins Haus gekommen, wenn gewaschen worden ist. Waschfrauen? Ja, dass nicht eine allein da leiden hat müssen.
Ich denke, dass das eher so war. Die haben ja dann zum Schweizern auch umeinander. Und dass die auch mit der Nachbarschaft zum Teil zusammengeholfen haben. Heute haben wir bei dir gewaschen, morgen waschen wir bei dir. Okay. Da hat wieder eine umgehen müssen, zum Moor, so ungefähr. Mhm. Weil die haben heute Waschtag und du helfst da. Da ist auch nicht gefragt worden, ob du magst.
Und die Waschweiber hat es aber geheißen, die haben da die Geschichten austauscht.
Natürlich, oder? Die sind da Dreitschweiber gewesen. Die haben natürlich, die haben da umeinander gekommen, gell? Die haben da alles gewusst.
Ja, genau, wenn wir schon beim dritten Hof waren,
dann hat man wahrscheinlich von den Waschweibern
auch schon verzogen können. Was der Mo bei den Viechhandler war, war wahrscheinlich genau. Bei den Frauen, die waren die Waschweiber.
Ja. Waschweiber.
Wahnsinn. Und manchmal sind ja Düfte, wo man, wenn man die riecht, auf einmal sieht man sie wieder irgendwo.
Ja, die
also
eine alte
Handcreme oder sowas, die wo es gar nicht mehr gibt, wenn man die zufällig einmal wieder irgendwo erwischt, also dann sieht man direkt den Mensch, der wo die Tint mit dem eingecremt hat.
Ja, das ist aber das, gell, wie ich sage, mit der Erinnerung. Und wenn man es nicht gehabt hat, weiß man es nicht.
Ja.
Und das ist nicht gerade die Düfte, das ist ja auch die Optik. Ich weiß, bei uns am Bach entlang haben früher Butterblumen gewachsen ohne Ende. Die gibt es heute nicht mehr.
Aber Butterblumen? Was waren das? Sumpfdotterblumen.
Sumpfdotterblumen. Ja. Wir haben eine Butterblumen gesagt. Ja. Gell? Aber wenn ich dann heute wo hinkomme und sehe die, dann bin ich sofort wieder an unserem Bachlauf.
Okay. Oder jetzt um die Zeit halt, wenn es heiß gemacht ist.
Mei.
Riecht man bei euch im Rottal überhaupt nur heiß? Habt ihr so viel
also
Mais, oder?
Wir haben ganz viel Mais, das ist das eine. Aber auch wir haben wieder Weidetiere und haben natürlich Bauern, die wieder ein bisschen so eingerichtet haben. Oder wir haben auch Haus- und Grundbesitzer, die wo sagen, nein, das darf nur zweimal gemäht werden und einmal muss es gekeigt werden, wenn es irgendwie geht. Weil es wird ja dann schon gleich zusammengeschlagen, bindelt. Gell? Und, oder es wird Silage gemacht.
Genau,
oder
es wird einmal gemäht und dann kann es ganz kurz duften.
Aber wir waren vor ein paar Jahren zum Beispiel, oder wenn man auf der Alm war und es ist gerade Agra gemäht worden, dann trifft es die wirklich voll wieder.
Vor allem, man denkt ja gar nicht drum, man ratscht vielleicht mit jemandem, auf einmal trifft dann so ein Duft, dann denkt man
Mei, das ist ja wie... Mei, riecht das heigut. Ich weiß noch, mein Mann und ich haben gesprochen, Mei, riecht das heigut, habe ich gesagt, riecht das heigut, mit den Wiesenblumen drin, okay, und Teihupferinnen umeinander. Okay.
Ja,
das ist ja das andere
ja
und solche
Seltenheiten.
Ja, und das ist einfach schade, okay. Grillenzirpen.
Wir haben heuer ganz viel Grillen.
Ja, wahnsinnig.
Das ist der Vorteil von dem trockenen Frühling, was ja wirklich hochproblematisch ist.
Ja,
aber für die Grillen war es gut.
Ja, genau. Und was mir da auch einfällt, ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt, wenn dann so die Sonne gescheint hat oder die Abendsonne und das Heu ist dann, am Anfang haben sie das mit dem Glummradl, mit so einem Greifer aufgetan.
Ja.
Später haben sie es ja dann aufgeblasen. Das hat der Opa gar nicht gehabt. Der hat's immer, die haben es immer so aufgetan. Da war es Zeit, klar, sage ich einmal.
Bläse, das war ja laut
und der Staub, das hat ja glitzert wie Feenstaub. Gell? Also wir haben da aber nicht gehabt als Kinder, aber für uns war das Feenstaub, so ungefähr. Also da war das hat ja alles glitzert wie Gold und was weiß ich. Gell? Wir haben ein Heimhandel gebaut und haben uns versteckt, also oder baut weniger versteckt drin.
Versteckt drin, da war es halt ein Gaudi.
Ja, ich habe jetzt drei Heimhandel wieder auftrieben für die Enkelkinder, weil wir haben auch so ein bisschen Grundstück, gell? Und da habe ich zu meinem Max gesagt, ich möchte, dass die das auch haben. Jetzt habe ich drei bestellt, ich muss sie erst noch abheben. Eine Bekannte war so nett und im Obst- und Gartenbauverein habe ich es auch da. Tatsächlich hat sich jemand gemeldet und da dürfen wir ein paar holen.
Ah, toll. Und dann hast du wieder die Heimandel aus deiner Kindheit.
Und dann habe ich die Heimandel und kann das wieder meine Enkelkinder erstens einmal sagen und mit denen auch einmal eins befüllen. Gell, da hat es dann gekriegt, ist das schon wieder angetriggert. Das ist ja außen ein wenig runtergelaufen.
Also das ist natürlich außen das Ringwasser abgelaufen und innen war
Aber genauso war es dann beim Heimacher auch so spannend. Ich finde, das hat sich da so durch die Leute durchgezogen. Ja, jetzt wird es heuer gefahren und wird es heuer gefahren. Da ist jeder so loser gewesen, dass es nicht brennt.
Ja.
Kannst du dich auch erinnern?
Ja, und wir, wenn es nicht ganz drucke war.
Ja, wenn es nicht ganz drucke war. Oder bei den Gebläse, wie im Funken geflogen haben, hat es geheißen. Wie das geht, kann ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht. Aber da ist der Funkenflug so gefährlich gewesen dann.
Und das hat ja, also das habe ich ja heute noch, wenn ich meine aktuellen Meldungen anschaue, jeden Tag brennt es irgendwo.
Ja.
Und das war ja früher, erstens war man nicht so gut versichert.
Feuerwehr war das nicht.
Ja, nicht umsonst ist das eine Pflichtversicherung, eine Brandversicherung, weil es bis heute brandgefährlich
da
ist.
Da haben wir wieder beim Brandbrief, gell?
Ja, genau. Mhm. 11.47 Uhr haben wir schon. Und wir wollten ja von der Sabine Zellhuber unbedingt nur den Erdäpfelkäs erfahren, wie der geht. Also es ist ein Brotaufstrich, muss man vielleicht dazu sagen. Und es macht nicht viel Arbeit. Das ist jetzt nicht wegen näher so, dass man 3 Tage schon vorausplanen muss.
Überhaupt nicht. Der ist gleich gemacht und ist ein vegetarisches Gericht. Das haben die Winzer halt Kartoffeln gekocht und die haben vom Vortag, okay, die der zum Kühlschrank rein, einen anderen Tag abschneiden durch die Erdäpfelpresse oder das Klarmauer, kann man auch mit der Gabi oder mit so einem Gitter, Kartoffelgitter, wer sowas hat, dann gehört unbedingt ein klar geschnittener Zwiebel dazu, ein Salz, wer mag ein bisschen Muskat rein, mache ich ein bisschen Pfeffer und dann gehört eine süße Sahne dazu, einen halben Becher oder je nachdem natürlich von der Menge, einen Löffel Quark und gehört das einmal unterrühren. Und dann lasst es das ziehen und dann dauert es ein bisschen, weil die Kartoffeln nehmen ja die Flüssigkeit schnell an. Und zu dem Löffel Quark, was habt ihr jetzt immer wieder die süße Sahne nachgegossen und mit dem Salz wieder noch abschmecken. Mhm. Und wenn das so eine sämige Kartoffelpüree-artige, ein bisschen fester sogar vielleicht, Masse ist nach einer Zeit, dann gehört das aufs Bauernbrot auf, ohne Butter und ein schöner Schnittlauch drüber.
Ja, der Schnittlauch. Der Schnittlauch. Wieder.
Und wenn man im Winter Korn hat, dann gibt es meistens die Frühlingszwiebeln zum Kaufen. Irgendein Lauchgewächs oder sogar ein Bohre ganz klar geschnitten. Aber es gehört irgendein so ein Lauchgewächs drüber. Mhm. Am besten.
Also ich habe es letztes Jahr mal ausprobiert, ich hätte es jetzt schon wieder vergessen gehabt, wie es geht. Sabine, vielen Dank, dass du es nochmal gesagt hast, weil das ist echt auch ein super Sommergericht.
Absolut, ja, total.
Also einen Obersten gibt es bei uns oft an einem Sommerabend, aber der Erdäpfelkäs, der kann es absolut aufnehmen damit. Und man hat nicht immer gerade den richtigen Käs für einen Obersten, aber ein paar Kartoffeln haben wir immer daheim.
Ja, mein kocht man auch, aber okay, sollen es halt sein. Okay.
Abkühlen. Ja,
am besten,
ja.
Wenn man vom Vortag schon Kartoffeln oder was macht, mei, tut man ein paar im Kühlschrank.
Übrig.
Ja, oder bleiben da ein paar über und denkt sich, ha, was tue ich? Erdäpfelkäs. Ende Gelände.
Genau. Gleich gelöstes Problem.
Ja.
Jetzt verabschiede dich, Sabine, mit einem Geräusch aus deiner Kindheit, weil du gesagt hast, einen Eichertraktor habt ihr es gehabt. Das muss ich jetzt direkt nochmal vorspielen.
Ja. Ja, genau, ein Eicher. Hinten bist du umgestanden und hat es dich geworfen beim Fahren.
Also da gibt es jetzt vielleicht den einen oder anderen unter unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch erinnern.
Die Eicher-Fans.
Und damit sage ich ganz herzlichen Dank für deinen Besuch wieder, Sabine.
Hat mich unwahrscheinlich gefreut.
Es wird ein schöner Sommer mit den ganzen Erinnerungen, die du wieder geweckt hast. Und im Herbst hören wir uns wieder.
Ich freue mich.
Bis dahin, alles Gute.